Jetzt Simon trifft beim Freien Radio Neumünster.
Herzlich willkommen zu der Ausgabe Simon trifft, eine Extra-Ausgabe der Sendung, und zwar zur Europawahl 2024, denn es dauert nicht mehr lange, am 9. Juni ist es soweit, da dürfen wir alle ein Kreuz in der Wahlurne machen, und deswegen ist es bei mir im Studio der Spitzenkandidat vom Bündnis 90 Die Grünen, Rasmus Andresen. Hallo.
Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein.
Also ich dachte gerade, Spitzenkandidat, stimmt ja so gesehen, aber für Schleswig-Holstein, ne?
Genau, das ist so. Ich bin der Kandidat für Schleswig-Holstein und bin deshalb jetzt auch in Schleswig-Holstein an vielen Orten auf Plakate zu sehen.
Ja, das stimmt. Mittlerweile seit dem 1. Mai, so kurz vorher, ne? So ein, zwei Tage vorher, glaube ich, ging es los mit dem Wahlkampf, mit den Plakaten und so. Wie ist es für dich selber, wenn du jetzt durch die Straßen fährst und siehst es überall?
Also ist immer noch ein bisschen ungewohnt. Ich meine, ich mache das nicht das erste Mal. Ich bin schon seit 5 Jahren auch im EU-Parlament und habe davor auch im Landtag gesessen. Das heißt, ich habe schon ein paar Wahlkämpfe hinter mir, aber es ist immer wieder komisch, sich selbst zu sehen und sich selbst anzuschauen. Ja. Von daher ist es schon auf jeden Fall was Besonderes.
Das glaube ich. Warum hast du eigentlich so diese politische Laufbahn eingeschlagen?
Weil ich finde, dass in unserer Gesellschaft ziemlich viel verändert werden muss. Und das habe ich so schon gesehen, als ich mit 15 irgendwann begonnen habe, ehrenamtlich Politik bei den Grünen und in der Jugendorganisation der Grünen Jugend, zu machen. Und das ist auch immer noch mein Gefühl. Ich will Gesellschaft verändern und gestalten und vor allem die Schere zwischen Arm und Reich, dass sehr, sehr viele Menschen in Armut leben und einige wenige wirklich sehr, sehr viel haben. Das sind so Themen, die mich aufregen und wo ich mich mit 15 schon engagiert habe, um das besser zu machen, was jetzt auch immer noch mein Antrieb ist im EU-Parlament.
Warst du vorher in der Schule und so auch schon irgendwie aktiv, als Schulsprecher oder Klassensprecher?
Ja, nicht als Klassensprecher, aber ich habe in der Schulzeit begonnen, mich politisch zu engagieren. Ich war in Flensburg auf einem dänischen Gymnasium, da haben wir in den Schulstunden sehr oft auch politische Themen durchgenommen und dann hat das irgendwie mein Interesse geweckt und dann habe ich mich vor Ort in Flensburg damals umgeschaut, was gibt es für Parteien, was gibt es für Möglichkeiten, wenn man nicht einfach nur mehr Politik reden will, sondern mit dran arbeiten will, und ja, dann habe ich den Weg zu den Grünen gefunden.
Okay, ich würde sagen, wir sprechen gleich weiter, wir hören jetzt erstmal ein Musikstück zum Einstieg in die Sendung von B&C. Warum? Die Künstlerin.
Also auf jeden Fall ist meine Musikauswahl sehr popmusiklastig, das hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt, und Beyoncé, würde ich sagen, ist eine der größten Künstlerinnen unserer Zeit, und ich war letztes Jahr, glaube ich, auch in Hamburg bei einem Konzert und es hat mir sehr gut gefallen, und deshalb musste Beyoncé auf jeden Fall mit auf die Liste.
Ja, dann versuchen wir jetzt die Konzertatmosphäre so ein bisschen hier ins Radio zu holen und hören Sie jetzt hier beim Freien Radio Neumünster. Simon trifft zur Europawahl, heute mit dem Spitzenkandidaten von Bündnis 90 Die Grünen, Schleswig-Holstein, Rasmus Andresen. Schleswig-Holstein ist ein gutes Stichwort. Ursprünglich geboren wurdest du nicht hier.
Das stimmt, geboren wurde ich im Ruhrgebiet, aber meine Eltern kommen beide aus Schleswig-Holstein und ich habe auch nicht so lange im Ruhrgebiet dann nach meiner Geburt gelebt, sondern mit 2 Jahren, also als ich 2 war, sind wir dann nach Flensburg gezogen.
Okay, aber du hast auch nie das Verlangen gehabt, irgendwie zu sagen, ich möchte jetzt doch wieder ins Ruhrgebiet oder so?
Nein, auf keinen Fall. Ich bin schon durch und durch Norddeutscher, allerdings habe ich auch nach wie vor Familie da. Das heißt, ich bin auch öfter mal im Ruhrgebiet. So ist es nicht, aber ich bin da schon im Norden, fühle ich mich ganz wohl mit.
Du kommst aus Flensburg, ne? Das ist richtig.
Das ist richtig, ja.
Was verbindest du mit Flensburg?
Sehr viel Positives. Also ich meine, ich bin in der Stadt aufgewachsen. Ich habe dort Handball gespielt, bin da zur Schule gegangen. Ich liebe diese Stadt, ja, und ich habe natürlich auch den Großteil meiner Freunde da. Das heißt, die Stadt bedeutet mir sehr viel und ja, hat es auch immer, auch in den Jahren, in denen ich an anderen Orten Politik gemacht habe, wie zum Beispiel in Kiel im Landtag oder jetzt halt eben auch in Brüssel und in Straßburg.
Handball sagtest du eben schon. Du bist sehr sportlich, ne?
Das weiß ich nicht, aber ich habe lange selbst Handball gespielt, auf jeden Fall, auch andere Sportarten ausprobiert, und jetzt bin ich mehr Fan, als dass ich noch spiele. Das hat auch viel mit dem eigenen Terminkalender zu tun. Aber Sport begeistert mich auf jeden Fall und ich probiere auch selbst fit zu bleiben. Ich bin in Flensburg so eine grüne Laufgruppe, also von den Flensburger Grünen, die dann so bei Stadtläufen mitläuft. Ich bin da allerdings weit von entfernt, die grüne Bestzeit zu holen. Da sind dann doch ein paar von den Sportstudierenden, die bei uns bei den Grünen Politik machen, dann doch ein bisschen fitter als ich.
Ja, genau. Sport, hast du ja gerade gesagt, du hast so mehrere Sachen durch. Man findet zum Beispiel im Internet Volleyball und auch Hockey. Ist ja doch so ein bisschen unterschiedlich. Warum hast du dich da einmal so durchprobiert?
Also ich glaube, der gemeinsame Nenner ist, dass es was mit Bällen und mit Teamsport zu tun hat. Ja. Ja, und dann war es Volleyball, Hockey, Handball. Da kamen dann viele Sachen zusammen, die ich einfach ausprobieren wollte. Und am Ende bin ich dann bei Handball hängen geblieben.
Okay, aber guckst du dann auch noch Volleyballspiele oder Hockeyspiele oder so? Oder nee. Ist es tatsächlich so, dass du sagst Handball?
Also vielleicht bei Olympia mal oder so, aber sonst bin ich, also als Fan bin ich ganz klar beim Handball und ein bisschen auch beim Fußball, aber deutlich stärker beim Handball.
Okay, wir bleiben nochmal beim Sport. Dieses Jahr stehen viele Sportereignisse an, die Fußball-Europameisterschaft und ja tatsächlich auch Olympia. Also kann man sich das vorstellen, Rasmus Andresen sitzt dann vorm Fernseher und guckt spannend zu?
Das kann man sich so vorstellen und so ist es sehr wahrscheinlich auch. Ich meine, natürlich hängt es auch immer sehr stark von dem politischen Kalender ab. Sollte es nochmal klappen mit der Europawahl und dann werden wir nach der Wahl auch einfach sehr, sehr viel zu tun haben im EU-Parlament. Aber das ist genau so und ich fahre auch gerne mal zu Sportereignissen. Also ich habe eine Dauerkarte bei der SG Flensburg-Handewitt zum Beispiel.
Ja klar, wäre auch doof, wenn das für Kiel wäre, ne?
Das ist überhaupt gar nicht vorstellbar. Und bin aber auch mal bei Pokalspielen auswärts dabei oder so, wenn es in den Kalender passt.
Okay. Zur Schule gegangen, bist du auf eine dänische Schule?
Genau.
Wie kam das? Also warum geht man auf eine dänische Schule?
Ja, zum einen, weil ich ein bisschen Hintergrund habe, auch in der dänischen Minderheit. Mhm. Und zum anderen, weil meine Eltern fanden, dass es gut und richtig ist, dass ich zweisprachig aufwachse. Und deswegen haben die mich dann auch auf eine dänische Schule geschickt. Und ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass das eine gute Entscheidung war, weil ich zum einen durch die Anbindung an die dänische Minderheit, glaube ich, auch nochmal vielleicht ein paar andere Sachen mitbekommen habe. Das hat mich sehr geprägt, auch im Übrigen grenzüberschreitend mit unterschiedlichen Kulturen und Sprachen aufzuwachsen. Aber dann auch ja für die Zeit danach, weil ich dann zum Studium auch in Dänemark war und sehr viele Freunde da jetzt auch habe. Von daher lebe ich diese dänische Identität sehr, sehr stark und ich bin sehr froh und dankbar dafür, dass sich meine Eltern für diesen Weg entschieden haben.
2 Jahre hast du, glaube ich, sogar in Kopenhagen gewohnt, ne?
Ja, 3 sogar.
3 sogar,
ja.
Okay. Was ist anders an Dänemark als an Deutschland?
Ja, gute Frage. Sehr vieles anders. Ich glaube, dass es ein paar Sachen gibt, die sie auf jeden Fall besser machen. Ja, es ist natürlich ein viel kleineres Land, ein sehr modernes Land. Die haben gerade auch, wenn man sich anguckt, bei so Klimathemen, Energieversorgung und so, zeigen die, glaube ich, auch Wege auf, die auch für andere Teile von Europa funktionieren würden. Dann ist es ein Land, was einen sehr, sehr starken Zusammenhalt hat als Nation. Und auch das ist etwas, was im Grunde sehr positiv ist und ich glaube auch Dänemark sehr stark prägt. Aber natürlich hat, wie alles im Leben, auch das Herausforderungen. Und in den letzten Jahren ist Dänemark ja auch sehr, sehr stark, gerade auf europäischer Ebene, durch Abschottung aufgefallen. Und das sind dann auch so Sachen, die ich sehr kritisch sehe. Aber grundsätzlich ist Dänemark auf jeden Fall ein Land, was mir sehr gut gefällt und ja, wo ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, auch nochmal später wieder zu leben.
Okay, wir bleiben jetzt einfach mal bei Dänemark, weil es gerade so gut reinpasst, finde ich, das Thema. Der Tunnel von Fehmarn nach Dänemark. Wie stehst du dazu?
Also es ist kein Geheimnis, dass wir Grüne jetzt keine Fans der festen Fehmarn-Weltquerung sind. Ja, wir haben sehr viele Mitglieder bei uns, die seit Jahrzehnten, kann man schon sagen, sich sehr kritisch zu diesem Tunnel positioniert haben und auch wollten, dass der nicht kommt. Das hat zum einen Umwelt- und Klimagründe, das hat zum anderen aber auch finanzielle Gründe, weil das Projekt auch sehr, sehr teuer ist. Jetzt sind wir aber wahrscheinlich, würde ich sagen, in der Phase, wo die Bauarbeiten ja zumindest auf dänischer Seite schon stärker laufen. Und deshalb wird man jetzt auch einen pragmatischen Umgang damit haben müssen. Und der Zeitpunkt, ja, den zu stoppen, ist sehr wahrscheinlich vorbei. Von daher wird es den vermutlich in ein paar Jahren geben. Ich hoffe, es wird nicht nur auf dänischer Seite, sondern auch auf deutscher Seite dann zügig auch gebaut. Und dann muss man damit umgehen und schauen, dass man das Beste daraus macht, indem man beispielsweise dafür sorgt, dass es schnellere Zugverbindungen gibt zwischen Kopenhagen und Hamburg, dass die Züge aber zum Teil auch noch in Schleswig-Holstein Halt machen, aber auch regional betrachtet nicht der komplette Verkehr nur noch über diese Route läuft, sondern wir halt eben auch das deutsch-dänische Grenzland, die Region um Flensburg und auf der anderen Seite Sönderborn nicht komplett vergessen, sondern dass wir dort auch weiter stark in grenzüberschreitende Infrastruktur investieren oder vielleicht noch stärker als jetzt. Das ist, glaube ich, das, worauf es jetzt in den nächsten Jahren am meisten ankommen wird.
Und wahrscheinlich auch sehr wichtig, weil sonst ist die Insel tatsächlich irgendwann sehr überfüllt mit LKWs und Autos und so, ne?
Ja, ich meine, aus einer dänischen Perspektive, glaube ich, bleibt auch die Route über die A7, also von Flensburg dann runter, über Neumünster nach Hamburg, weiter sehr wichtig, weil sehr, sehr viel der Produktion in Dänemark, beispielsweise in der Landwirtschaft, halt in Jütland passiert und für die ist es immer noch die direkte Strecke. Aber gerade bei so ja, Bahnverkehre, auch für Touristen und so weiter, die vielleicht von Hamburg nach Kopenhagen wollen, ist halt dann der direkte Weg ein anderer und da wird es dann sehr wichtig sein, dass wir zumindest auch für die Menschen, die in der Region leben und oder aber auch Leute, die in die Region reisen wollen, dann auch einen guten grenzüberschreitenden Zugverkehr haben. Und das steht gerade auch ein bisschen auf dem Spiel, weil sich die Dänen da schon rausziehen und ja, auch auf deutscher Seite in Bezug auf Bahn sehr, sehr wenig bewegt.
Das stimmt. Bahn ist ja eh immer so ein Thema, ne? Ist ja eigentlich, sollte ja eigentlich so ein bisschen die Zukunft auch sein, ne? Dieser öffentliche Nahverkehr, die Leute runter von der Straße, rein in die Züge und Busse zum Beispiel. Es ist ja aber auch immer nicht so einfach, weil wenn du am Bahnhof stehst, kommt der Zug nicht. Oder er kommt dann mal nach einer Stunde oder so. Schwieriges Thema, finde ich.
Ja, also ich meine, wir haben in Deutschland über Jahrzehnte viel zu wenig in unsere Bahninfrastruktur investiert. Seitdem die Deutsche Bahn privatisiert worden ist, hat man eigentlich sehr, sehr wenig getan, um dafür zu sorgen, dass ja das Schienennetz auf einem guten Zustand ist. Und jetzt merken wir das an ganz vielen Stellen. Und jetzt sehen wir, dass ja eine Stunde Verspätung fast schon der Regelfall geworden ist. Und das ist natürlich unhaltbar. Es ist aus meiner Sicht auch völlig unhaltbar, dass wenn man zum Beispiel in Schleswig-Holstein von der größten Stadt Kiel in die drittgrößte Stadt Flensburg will, gerade gar nicht durchgehend mit dem Zug fahren kann, sondern ist ja völlig absurd, an einer Brücke halten muss, dann zu Fuß über die Brücke gehen muss und dann auf der anderen Seite mit dem Zug weiter nach Flensburg zu fahren. Das ist ja völlig irre, ja, wenn man das vor einigen Jahren erzählt hätte, dass sich die Infrastruktur in Deutschland, in so einem reichen Land wie Deutschland, in so eine Richtung entwickelt, dann hätten uns auch Leute den Vogel gezeigt. Und deswegen müssen wir deutlich mehr in die Schiene, in die Bahn investieren. Und in Teilen passiert das ja jetzt auch. Also auf den Schnellverbindungen, auf den großen ICE-Trassen, wo die großen Städte miteinander verbunden werden, bundesweit, da wird ja viel gemacht jetzt. Aber in dieser Zwischenphase gibt es dann natürlich noch mal mehr Probleme und Verzögerungen, weil jetzt erstmal an ganz vielen Stellen in Deutschland Baustellen sind. Aber wir dürfen halt eben nicht nur die großen Städte miteinander verbinden, sondern wir müssen den Schienenverkehr auch so organisieren, dass man in Schleswig-Holstein gut und auch kostengünstig von dem einen Ort in den anderen auch mit der Bahn fahren kann und nicht nur vom Auto abhängig sein muss.
Das stimmt. Andererseits natürlich nicht nur die Infrastruktur spielt eine Rolle, sondern ja auch in der letzten Zeit immer wieder gemerkt, die Streiks, auch da hatten ja viele Probleme und waren dann ja auch zu Recht ja auch irgendwie genervt, weil du mussten zur Arbeit oder wo auch immer hin und kam einfach nicht voran, weil ja, das Personal gesagt hat, nee, wir wollen mehr Geld oder und weniger Arbeitszeit, ne?
Ja, das stimmt. Auf der einen Seite, und ich habe da auch sehr viel Verständnis für, ich pendel selbst fast ausschließlich mit der Bahn, wenn ich in Deutschland unterwegs bin. Auf der anderen Seite kann ich auch sehr, sehr gut das Personal verstehen. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass wir gute Arbeitsbedingungen haben für Beschäftigte, auch im ÖPNV oder bei der Deutschen Bahn, weil die wichtige Arbeit machen, weil sie oft am Ende der Nahrungskette stehen. Das heißt, sie oft auch auszubaden haben, was beispielsweise bei der Deutschen Bahn schiefläuft. Deswegen finde ich es auch völlig richtig, dass sowohl ZugbegleiterInnen wie aber auch LokführerInnen besser finanziert werden und bessere Arbeitsbedingungen halt eben auch bekommen. Vor allem, wenn wir in so einer Situation sind, wo auf der einen Seite die für Lohnerhöhungen kämpfen Und auf der anderen Seite der Bahnvorstand, wie es in den letzten Jahren ja auch passiert ist, sich Boni auszahlt für ihre Arbeit. Das hängt dann halt irgendwie nicht zusammen. Und deswegen hatte ich zumindest für die Ziele des Streiks auch großes Verständnis und würde sagen, dass die Hauptverantwortung dafür, dass die Streiks überhaupt stattfinden müssen, bei den Vorständen der Deutschen Bahn gelegen hat und nicht bei den Lokführern, die aus meiner Sicht gute Gründe haben, für ihre Rechte zu kämpfen.
Okay, und wie werden wir uns da einig? Also wann kommt die Bahn wieder pünktlich? Also Infrastruktur ausbauen und dem Personal mehr Geld geben, oder?
Also in Bezug auf die Streiks hat es ja jetzt eine Einigung gegeben. Das heißt, ja, da sind wir jetzt ja weiter und das ist, glaube ich, auch sehr gut. Und da haben dann halt eben auch die Gewerkschaften sehr, sehr viel erreicht. In Bezug auf die andere Frage, wie werden Bahnverbindungen besser, schneller, moderner? Da ist, gibt es eigentlich nur einen Weg, wir müssen mehr Geld in die Schiene investieren. Und da stehen wir Grüne zum Beispiel auch auf europäischer Ebene ein für ein Investitionsprogramm, was zum Beispiel auch unsere Schienennetze oder stärker in unsere Schienennetze investieren will. Das ist zum einen gut fürs Klima, weil es hilft, wenn Menschen schnell und klimafreundlicher von A nach B mit der Bahn kommen, als wenn sie das Auto nehmen oder den Flieger, wenn wir große Distanzen in Europa uns anschauen. Und das hilft dann aber auch den Menschen, weil sie bequemer und umweltfreundlicher reisen können. So, von daher ist wirklich ein Ziel, was wir jetzt auch zur Europawahl haben, ein Investitionsprogramm für klimagerechte Infrastruktur, und dazu gehört ganz klar auch stärker in das Schienennetz zu investieren.
Wie sieht das denn in anderen Ländern aus, weißt du das?
Also ja, ist ja unterschiedlich, aber ich sag mal so, ich glaube, der Investitionsstau ist in keinem Land in der EU, mit dem wir uns sonst immer vergleichen, so stark wie in Deutschland. Also Deutschland hat da schon in den letzten Jahrzehnten mit unterschiedlichen Bundesregierungen, meistens CSU-Verkehrsminister, sehr wenig getan. Und das merken wir jetzt deutlich. Es ist ja sogar so, dass die Schweiz unsere Züge nicht mehr in ihr Land fahren lässt, weil sie so viel Verspätung haben und dann den Taktfahrplan in der Schweiz durcheinander bringen. Das sagt ja auch schon was darüber.
Das ist eh gefährlich in der Schweiz, glaube ich, ne? Wenn man die da zeitlich durcheinander bringt, die Leute.
Ja, das mag auch sein, aber in Bezug auf die Bahn, glaube ich, haben die einen Punkt. Und das sagt ja auch was darüber aus, dass wir vielleicht unsere Hausaufgaben im letzten Jahr nicht so gut gemacht haben.
Okay, ich würde sagen, wir hören jetzt immer wieder Musik, und zwar von Kraftklub. Schüsse. Das klingt jetzt erstmal gefährlich.
Er hörst dir an und sagt dir dann sag mir, ob du es gefährlich findest oder nicht. Aber Kraftklub ist auf jeden Fall eine, finde ich, sehr gute, stabile deutsche Band, die politisch das Herz auf der richtigen Seite hat und mich auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Jahre prägt und begleitet.
Okay, das ging jetzt tatsächlich. Die Schüsse waren Gott sei Dank in die Luft.
So heißt der Song, glaube ich, auch. Ich wollte es nicht am Anfang verraten, um die Spannung nicht wegzunehmen, aber ich meine, dass der Songtitel sogar so ist.
Genau. Jetzt kommen wir nochmal zur Politik natürlich zu sprechen, und zwar zu deiner Politik. Erzähl doch mal, also wofür steht eigentlich Rasmus Andresen?
Also ich bin Abgeordneter für die Grünen im Europäischen Parlament seit 5 Jahren und würde es jetzt gerne auch nochmal für eine zweite Wahlperiode weitermachen. Und wir Grüne stehen auf jeden Fall natürlich zum einen dafür, dass wir jetzt unsere Demokratie schützen, dass wir dafür sorgen, dass der Rechtsruck, der sich in Europa gerade an unterschiedlichen Stellen abzeichnet, nicht im EU-Parlament ankommt. Wir wollen nicht, dass rechte, nationalistische, faschistische Parteien wie beispielsweise die AfD, aber davon gibt es in Europa auch an vielen Orten ja auch noch andere, an Einfluss gewinnen, sondern wir wollen, dass die demokratischen Parteien zusammen weiter auch Politik machen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil der Einfluss von rechten Parteien halt eben ganz konkrete Konsequenzen halt eben hat, beispielsweise für Minderheiten oder für Menschen mit wenig Einkommen. Und ich bin damals mit 15, als ich zur Grünen Jugend in Flensburg gegangen bin, vor allem auch in die Politik gegangen, um Politik zu machen für Menschen, die vielleicht nicht so stark gehört werden. Also Menschen aus Minderheiten, die diskriminiert werden durch den Staat oder von anderen Gruppen. Menschen, die wenig Einkommen haben, die in Armut leben müssen. Und davon gibt es in der Europäischen Union leider auch immer noch sehr, sehr viele. Es sind inzwischen über 100 Millionen Menschen, die in der Europäischen Union in Armut leben müssen. Mhm. Das heißt, dass sie nicht genug Geld haben, um am Ende des Monats ihre Rechnung zu zahlen. Und für die will ich Politik machen und mich einsetzen, dass ihr Leben besser wird. Und ja, das ist meine Antriebsfeder. Und dafür arbeite ich im EU-Parlament, vor allem in den Ausschüssen, die sich mit Geld auseinandersetzen, im Haushaltsausschuss und im Finanzausschuss. Denn da kann man aus meiner Sicht am meisten bewegen und dafür sorgen, dass zum Beispiel auch Geld gerechter verteilt wird, als das jetzt der Fall ist.
Okay, Politik hat dich ja echt schon immer so ein bisschen geprägt. Du warst sogar dabei 2008 beim Wahlkampf in den USA, ne? Als der Wahlkampf mit Obama und so war.
Das stimmt. Ich habe in der Zeit in Dänemark studiert und meine Bachelorarbeit geschrieben. Und die habe ich geschrieben über den Einfluss der Finanzkrise, der damaligen Finanzkrise auf den US-Wahlkampf. Und bin dann auch in den USA gewesen, zum einen um Interviews zu machen mit WählerInnen und zum anderen aber auch, um etwas bei Barack Obama im Wahlkampf mitzuhelfen. Das war eine super spannende Zeit, weil der damals ja so der neue Superstar war und extrem viel Hoffnung in ihn hinein projiziert worden ist. Viele junge Leute haben sich für ihn engagiert, aber auch viele Menschen, die von der Politik vorher enttäuscht waren. Von daher war das eine sehr, sehr spannende Zeit und ich habe da auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck auch bekommen von Politik in den USA.
Was ist denn da beim Wahlkampf anders als hier?
Also was ich glaube, was sie ein bisschen stärker machen, ist so diese Kampagnenorientierung. Mhm. Also hier ist Wahlkampf oft sehr klassisch. Ja, man macht seine Infostände inzwischen auch andere Sachen, aber es ist eher so aus einer Parteistruktur heraus und man hat eine feste Parteistruktur mit Mitgliedern und bei denen ist das viel aktionistischer, aktivistischer. Das heißt, dass Leute vielleicht gar nicht in der Partei groß aktiv sind, aber sich dann für eine Kampagne als Freiwillige dann ja einem Kandidaten anschließen. Mhm. Und das ist etwas, was in den USA auf jeden Fall anders ist als bei uns. Aber ich finde auch, dass es Elemente gibt, die wir dann immer wieder auch von denen übernehmen. Soziale Medien zum Beispiel, die haben damals schon in den USA eine große Rolle gespielt im Wahlkampf. Bei uns deutlich später, aber jetzt ist es so. Jetzt ist ein Wahlkampf ohne Social Media auch bei uns nicht mehr denkbar. Wir machen alle Haustürwahlkämpfe, zumindest die größeren Parteien, auch wir Grüne. Und das habe ich das erste Mal damals gemacht, in den USA, bei Barack Obama, für Barack Obama. Und damals haben hier immer noch alle gesagt, nein, das ist vielleicht was du in den USA machen kannst. Aber das wird sich in Europa nie durchsetzen. Das funktioniert bei uns nicht. Und jetzt machen es fast alle Parteien.
Wie ist es denn so, wenn du an der Tür irgendwo klingelst, öffnen da alle und sagen, hey, ja, schön, dich mal zu sehen, oder?
Naja, erstmal sag ich, hey, ich bin der Kandidat von den Grünen. Am 9.6. ist Europawahl und ich möchte Ihnen gerne Informationen da lassen. Und die allermeisten Leute sind sehr freundlich. Mhm. Viele nehmen dann einfach den Flyer. Ein paar stellen Fragen, ein paar sagen auch, nein, möchte ich nicht, ich habe mich schon entschieden, ich wähle euch eh oder auch, ich möchte es nicht. Aber die allermeisten Leute sind super freundlich und da gibt es überhaupt gar kein Problem. Und man quatscht die Leute ja an der Haustür auch nicht dicht, sondern man gibt ihnen die Information, sagt vielleicht nochmal, wann der Wahltermin ist und dass sie sich bei Fragen melden können. Und dann geht man wieder. Mhm. Also der Kontakt ist immer sehr kurz. Und deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut und ich mache da eigentlich sehr, sehr viele positive Erfahrungen.
Ich meine, im Wahlkampf ist es ja, wie du jetzt sagst, es kommt langsam an und ist ja mittlerweile echt so, ja, beim Wahlkampf, dass die Politiker dann an der Tür klingeln. Viele vermissen es ja aber auch, dass die Politik mal zwischendurch vorbeischaut und auch vielleicht ein Problemviertel vierteln oder so, um zu sagen, hey, wir haben euch auf dem Zettel, wir wissen, dass ihr da seid, ja. Müsste man öfter mal irgendwo klingeln, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube schon, dass wir auch immer probieren, unterschiedliche Angebote zu machen für Menschen, die außerhalb vom Wahlkampf mit Politik in Berührung kommen wollen. Was ich zum Beispiel sehr stark mache, ist auch in Schulen zu gehen, auch außerhalb von Wahlkämpfen, um mit jungen Leuten über Politik zu sprechen. Damit mache ich sehr, sehr gute Erfahrungen und ja, man sollte auch stärker außerhalb von Wahlkämpfen Infostände machen in Fußgängerzonen oder aber auch ja beispielsweise ein Haustür zu klingeln. Das ist absolut richtig. Beim EU-Parlament kommt meistens noch hinzu, dass wir anders als beim Landtag oder beim Bundestag wirklich sehr, sehr wenig Zeit haben, hier vor Ort zu sein. Das heißt, wir haben 42 Wochen im Jahr, wo wir entweder in Brüssel oder in Straßburg Politik machen. Und das schränkt uns natürlich in unserem Terminkalender ein, um solche Sachen zu machen. Aber es ist völlig richtig, wir müssen da sehr stark auch, sollten sehr stark auf Menschen zugehen und dafür unterschiedliche Wege wählen.
Wir kommen nochmal zurück auf die USA. Auch das ist ja ein wichtiger Thema, auch was die EU angeht. Auch da stehen demnächst Präsidentschaftswahlen an. Ja, ist derselbe Wahlkampf wie vor ein paar Jahren schon mal. Trump gegen Biden. Beide schon etwas in Jahre gekommen, möchte ich mal sagen. Etwas ältere Herrschaften. Wie sieht das, da du ja schon Erfahrungen in Brüssel und so hast, wie sieht es da aus mit dem Alterdurchschnitt? Sind da eher jüngere Leute oder ist da auch, dass die Leute da auch schon etwas älter jetzt mittlerweile sind?
Also sowohl als auch. Es gibt, ich würde sagen, zwei Tendenzen. Früher hat man immer gesagt, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Das war immer so ein Spruch, über, dass die Parteien eigentlich immer ihre lang gedienten Politiker nach Brüssel schicken und zum Ende ihrer Amtszeit nochmal ein paar Jahre da und dann ist auch gut. Das hat sich, glaube ich, schon sehr stark geändert. Und wir haben gerade auch bei den letzten Wahlen gesehen, gerade auch 2019, dass sehr, sehr viele junge Leute auch ins Parlament gewählt worden sind. Gerade in Deutschland, auch wenn man sich anguckt, wer zum Beispiel für Schleswig-Holstein im EU-Parlament sitzt, dann hast du da nicht so viele ganz Alte, sondern so Leute, die ja zwischen 30 und 50 sind.
Also so wie du.
So wie ich, genau, und aber auch die Kollegen aus SPD und CDU. Das heißt, da ist schon ein bisschen was passiert auch, ja, aber es ist schon richtig, dass es ein grundsätzliches Problem gibt, dass zu wenig junge Leute im Parlament sitzen und zu viele Alte an den wichtigen Stellen. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Jetzt gibt es ja bei der Europawahl am 9.6. in Deutschland das erste Mal das Wahlalter 16. Auch das ist sehr wichtig. Da haben wir Grüne sehr lange für gekämpft, dass 16- und 17-Jährige bei der nächsten Europawahl wählen dürfen. Die Möglichkeit dann auch für junge Leute, sich einzumischen. Und man merkt jetzt schon, dass das einen Unterschied macht, weil die großen Parteien sich jetzt stärker auch an junge Leute richten. Okay, weil sie wissen, jetzt gibt es, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber mehrere hunderttausend safe bundesweit, junge Menschen mehr, die wählen dürfen. Das heißt, sie werden interessanter, ja, und der Fokus rückt dann stärker auch in die Richtung. Und genauso wichtig ist es, dass man junge Leute hat, die dann auch für Parlamente kandidieren. Und das ist in den letzten Jahren viel passiert, aber das muss auch so weitergehen. Und in den USA ist das alles ganz anders. Das ist viel, ja, das System ist viel maroder, will ich sagen, ja, weil du da einfach das Problem hast, dass du auch sehr viel Geld brauchst, um so einen Wahlkampf machen zu können, um Politiker zu werden. Und das bedeutet natürlich automatisch, dass Leute eine bessere Chance haben, die schon ein bisschen länger da sind und Vermögen haben. Und das führt dann zusätzlich zu vielen anderen Gründen dann dazu, glaube ich, dass bei den Präsidentschaftswahlen oft die Bewerber in sehr viel älter sind als in Europa.
Europa und auch Deutschland damit, na klar, es bleibt ja nicht aus, Deutschland gehört zu Europa und zur EU. Es ist ja, spätestens seit dem Ukraine-Krieg, ist es ja, oder die Debatte, wir müssen unabhängiger werden von anderen Ländern. Wie siehst du das und wie kann man das erreichen, dass Deutschland tatsächlich oder auch Europa an sich halt unabhängiger wird von China, von den USA?
Also ich würde auf alle Fälle zustimmen, dass die EU unabhängiger, souveräner, sagen wir immer, werden muss von anderen Teilen der Welt. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mit anderen Teilen der Welt weiter kooperieren sollen. Das ist sehr wichtig, dass wir das tun und auch in Zukunft tun. Aber wir können uns zumindest nicht mehr so stark darauf verlassen, dass beispielsweise die USA unsere Verteidigung und Sicherheit organisiert. Und deshalb glauben wir als Grüne, dass wir die Europäische Union gerade in solchen Bereichen, also in der Außen- und Sicherheitspolitik, stärken müssen, damit wir handlungsfähig sind und damit wir hoffentlich mit den Amerikanern gemeinsam, aber zur Not auch ohne die Amerikaner, uns beispielsweise verteidigen können. Ja, dass wir dafür sorgen, dass, und wir erleben das ja gerade in der Ukraine, dass wir, wenn beispielsweise Putin uns angreift oder probiert sozusagen sich zu stärken und auf europäischem Gebiet auszubreiten, dass wir dann halt eben auch reagieren können und das halt eben auch gemeinsam machen können. Dazu gehören dann so Themen wie Rüstung, Verteidigung und so, dass wir da besser miteinander kooperieren, dass wir dann das nicht alles national alleine machen. Aber dazu gehört vor allem auch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, wo wir dann auch erstmal die Grundlagen dafür formulieren, was unsere Ziele sind. Denn da gibt es zurzeit auch noch sehr, sehr große Unterschiede zwischen, weiß ich nicht, Frankreich und Deutschland oder Schweden und Italien. Das heißt, wir müssen erstmal, glaube ich, eine gemeinsame Außenpolitik formulieren, bevor wir dann andere Schritte gehen können. Aber das ist eines der wichtigsten Themen in der nächsten Wahlperiode, auch für das EU-Parlament. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Bestimmt, das wird ein Thema sein, was das EU-Parlament wahrscheinlich noch länger beschäftigen wird.
Ja, das auf jeden Fall wahrscheinlich immer auch beschäftigen wird, aber jetzt, ich könnte mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich neben der Bekämpfung der Klimakrise, die im Übrigen auch sehr, sehr viel mit Sicherheitspolitik und Souveränität zu tun hat und ob wir handlungsfähig sind oder nicht, wahrscheinlich das bestimmende Thema in der nächsten Wahlperiode sein wird.
Jetzt machen wir mal so einen kleinen Schwenker vom EU-Parlament nach Kiel. Denn auch da saßt du schon mal, ne, im Landtag.
Genau. Ich war von 2009 bis 2019 Landtagsabgeordneter in Kiel.
Warum hast du dich denn irgendwann entschieden, okay, ich möchte jetzt keine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Politik mehr für Schleswig-Holstein machen, was natürlich im EU-Parlament ja auch noch, weil du ja für Schleswig-Holstein ja quasi da Flagge zeigst. Aber warum hast du gesagt, okay, Landtag reicht mir nicht mehr, ich will in die EU?
Also ich sehe das tatsächlich sehr stark als Verlängerung meiner Arbeit, die ich im Landtag auch schon gemacht habe. Also ich habe im Landtag auch an Finanzthemen gearbeitet, am Haushalt, und ich mache das jetzt auch in Brüssel. Ich habe aber auch oft gesehen, dass man als Landespolitiker ja im Grenzen gesetzt werden dafür, was man halt eben auch umsetzen kann, weil dann der Rahmen aus Berlin oder aus Brüssel vorgegeben wird und wir dann hier vor Ort vor allem die Umsetzung hinbekommen müssen. Und deshalb war mir sehr wichtig, dass gerade auch mit der Erfahrung eines Landtagsabgeordneten wir als Schleswig-Holsteiner eben auch in Brüssel vertreten sind. Von daher war das für mich ja mehr eine Verlängerung der Arbeit, die ich im Landtag mal begonnen habe, als dass es ein Bruch oder so gewesen ist. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir auch im EU-Parlament und im Bundestag Menschen sitzen haben, die zum einen aus der Landespolitik, aber auch aus der Kommunalpolitik, ich war auch Ratsmitglied in der Stadt Flensburg, diese Erfahrung dann halt eben auch mit einbringt in Parlamente auf anderen Ebenen, damit wir dann auch eine möglichst starke Lobby haben als Bundesland in ja, Brüssel oder in Berlin, wo dann sehr, sehr viele andere auch probieren, eine sehr starke Lobby für ihre Region zu sein.
Aber vermisst du den Landtag manchmal? Ich meine, das ist ja ein idealer Platz, ne? Schön an der Kieler Förde, also herrlich.
Also das Gebäude weiß ich nicht, aber die, ich meine, ich bin ja in Flensburg auch oft an der Förde und so, aber die Menschen auf jeden Fall. Also ich habe auch jetzt in den ersten Tagen, Wochen Wahlkampf jetzt auch viele Leute mal wieder gesehen. Ne? Ich habe vorhin in Elmshorn beispielsweise eine ehemalige SPD-Landtagskollegin von mir getroffen. Das war einfach total nett, die Leute wiederzusehen. Vor ein paar Tagen in Kiel war das ähnlich. Man läuft wieder Leuten über den Weg, mit denen man lange zusammengearbeitet hat und auch gerne. Und da merkt man schon, ja, dass man auch, klar, Menschen vermisst, weil das war eine gute Zeit. Und ich habe mich damit sehr vielen Menschen sehr gut verstanden, und das ist schön, die dann nochmal wieder zu sehen.
Wo unterscheidet sich denn die Arbeit vom Landtag und halt jetzt in der EU?
Also zum einen ist das EU-Parlament natürlich deutlich größer. Mhm. Wir haben 705 Abgeordnete aus ganz Europa. Das heißt, es sind nicht einfach nur mehr Leute, sondern es ist auch bunter zusammengesetzt, weil wir Abgeordnete haben, die ja aus Ländern kommen, wo Politik vielleicht ganz anders funktioniert. Das heißt, selbst bei den Grünen in der eigenen Fraktion mit den Abgeordneten aus den unterschiedlichen Ländern gibt es da unterschiedliche Perspektiven. Mhm. Das ist im Landtag natürlich alles viel kleiner, weil wir weniger Parteien sind, weniger Abgeordnete, die Leute aus derselben Region mehr oder weniger kommen. Von daher ist das auf jeden Fall ein Faktor. Und der andere Punkt, den ich da ansprechen würde, ist, dass die Art der Arbeit auch ein bisschen anders ist. Im Landtag haben wir ja sehr stark, wie auch im Bundestag, so eine Regierungs- und Oppositionslogik. Mhm. Also du bist entweder in der Regierung, in Schleswig-Holstein dann halt Grüne und CDU, oder in der Opposition, wie dann SPD und FDP zum Beispiel. Und im EU-Parlament ist das nicht so. Da gibt es keine Regierung und keine Opposition, sondern wir suchen uns immer von Thema zu Thema die Mehrheit und können dann mit allen zusammenarbeiten oder es auch sein lassen. Und da hat man als Abgeordneter viel mehr Freiheit, als das in so einer Regierungs-Oppositions-Logik ist. Von daher würde ich sagen, hat es viele Vorteile und das EU-Parlament arbeitet dann vielleicht eher so, wie man zum Teil auch manchmal aus der Kommunalpolitik kennt, weil dort ist es ja auch oft so, da gibt es auch nicht überall feste Bündnisse, sondern da arbeitet man dann fraktionsübergreifend, parteiübergreifend an der Sache stärker zusammen und das ist zumindest auch was, was mir im EU-Parlament sehr gut gefällt.
Eigentlich auch ein Vorbild für die anderen Parlamente, oder?
Also ich finde auf jeden Fall ja. Also man kann auch nicht immer alles miteinander eins zu eins vergleichen, ja, aber ich würde sagen auf jeden Fall.
Okay, wir hören wieder Musik und zwar einen Song, der jetzt kommenden Samstag dabei sein wird beim ESC von Joost, Europapa. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist so eine inoffizielle Hymne beim Wahlkampf, weil vor ein paar Wochen war hier schon mal ein Kandidat, der sich den Song...
Wer denn?
Helmer Krane von der FDP.
Ja, okay, es könnte sein, dass die SPD-Kollegin das auch nochmal vorschlägt. Ich glaube, das ist tatsächlich gerade so. Ne? Wir haben ja dann jetzt in ein paar Tagen den ESC und das ist in der Tat, glaube ich, jetzt für viele so eine inoffizielle Europa-Hymne und deswegen darf das dann, glaube ich, bei so einer Musikauswahl nicht fehlen. Aber es ist ja auch mal schön, dass das Punkte gibt, wo FDP und Grüne dann zumindest eine gemeinsame Schnittmenge haben. Dafür hat dein Radioprogramm schon gedient. Das ist ja auf jeden Fall schon mal gut.
Sehr gut. Auch, ja, ist ein Lob für mich jetzt.
Absolut, absolut.
Super. Wir hören dann den Song jetzt. Hier ist Joost. Simon trifft beim Freien Radio Neumünster zur Europawahl 2024, die am 9. Juni stattfindet. Und aus diesem Anlass ist Rasmus Andresen vom Bündnis 90 Die Grünen hier.
Ja, ich freue mich. Weiterhin.
Weiterhin, genau. So ist es. Jetzt kommen wir auf deine Arbeit nochmal in Brüssel zu sprechen. Beschreib doch mal so einen ganz typischen Arbeitsalltag von dir. Wie läuft der da so ab?
Also den typischen Arbeitsablauftag gibt es eigentlich schon fast gar nicht. Das sagt, glaube ich, dann auch schon sehr viel über den Job aus. Ich habe meistens so ab 7.30 Uhr meine ersten Sitzungen. Dann geht das so bis abends 22 Uhr. Wir haben sehr unterschiedliche Sitzungen. Zum einen besprechen wir uns viel natürlich auch in den eigenen Reihen, das heißt in der Grünen Fraktion mit den Abgeordneten, die ja in der Grünen Fraktion sind. Wir haben Arbeitsgruppensitzungen, wir haben Ausschusssitzungen, wo wir dann vor allem die Gesetzgebungsarbeit machen, auch mit den anderen Parteien. Und es gibt die Plenarsitzung, wo wir dann die Reden halten und dann final auch über Gesetze abstimmen. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern wir reden sehr viel auch mit unterschiedlichen InteressenvertreterInnen, Lobbyisten, die manchmal Gutes, manchmal nicht so Sympathisches planen, aber die für uns wichtig sind in dem Kontext, dass sie uns Informationen geben und wir mit Menschen sprechen, um die Gesetze besser zu machen, damit wir auch informiert sind. Und das mache ich dann in Brüssel ganz viel auch natürlich mit Verbänden. Das können Umweltverbände sein, das kann aber auch Wirtschaftsvertretungen sein. Aber das mache ich natürlich dann auch vor Ort in Schleswig-Holstein, wo ich dann halt eben auch viel unterwegs bin und mit Unternehmern spreche oder mit Gewerkschaften oder in Schulen über meine Arbeit informiere. Das ist wirklich sehr bunt und vielfältig, so ein Job als Abgeordneter im EU-Parlament.
Das glaube ich. Gibt es bei dir denn so ein, zwei feste Themenbereiche, wo du sagst, wenn du hier in Schleswig-Holstein zum Beispiel bist, machst du genau das, weil das so dein Hauptsteckenpferd ist?
Also man ist als Abgeordneter immer für eine Region zuständig und somit dann auch für alle Themen, die in der Region anfallen. Und dann ist es erstmal egal, ob es Landwirtschaft ist oder Asylpolitik oder so, wenn es Leute gibt oder Vereine gibt, die sagen, darüber wollen wir mit ihnen reden, weil sie da über wichtige Sachen im EU-Parlament abstimmen, dann bin ich auch zuständig dafür. Aber natürlich gibt es ein paar Schwerpunkte und ich habe in den letzten Jahren sehr viel gemacht, beispielsweise zum Thema Schifffahrt und die Frage, wie kriegen wir unsere Schiffe emissionsfrei, klimaneutral in den nächsten Jahren? Und da habe ich sehr viel mit Unternehmen auch gesprochen, die in dem Bereich arbeiten, war auf den Werften unterwegs, um mich zu informieren oder in Kiel oder in Hamburg am Hafen. Das ist ein großes Thema gewesen. Oder aber zum Beispiel auch die Minderheitenpolitik oder die Frage, sollten die Grenzkontrollen an der Grenze zwischen Deutschland und Dänemark weiterlaufen oder muss die EU was tun, damit sie gestoppt werden? Spoiler, ich will, dass sie gestoppt werden und beendet werden. Das sind so Themen, die in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr viel Raum eingenommen haben. Aber es gibt auch ganz andere Themen. Das kommt immer ganz drauf an, auch zum einen, was für Themen gerade behandelt werden im EU-Parlament und zum anderen aber auch, mit was für Anliegen sich Menschen bei uns melden. Weil das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, wir sitzen da ja nicht für unsere Partei allein oder für uns selbst, sondern wir sitzen da ja für alle Menschen aus Schleswig-Holstein. Und da ist es auch wichtig, Input zu bekommen. Und da kann man sich auch einfach bei uns melden, beispielsweise per E-Mail, um dann ein Anliegen loszuwerden.
Ich glaube, das ist ganz gut, dass du das mal sagst, weil das gerät wahrscheinlich auch immer viel in Vergessenheit, dass Politik ja eigentlich für Bürgerinnen und Bürger ist, weil ne, ihr seid ja quasi die Abgesonderten, die wir geschickt haben nach Brüssel, ne?
Ja, absolut. Und ich meine, meckern kann man immer, wenn man was blöd findet, aber noch besser ist, vorher sich einzubringen und einzumischen und dann hat man danach dann auch das Recht zu meckern, wenn es trotzdem blöd geworden ist. Aber es ist total wichtig für uns und davon lebt auch eine Demokratie. Und mein Eindruck ist, dass es bestimmte Gruppen gibt, die das auch in Anspruch nehmen, das ist auch gut, aber es gibt auch ganz viele, die das nicht tun und die dann aber vielleicht auch mit ihren Anliegen übersehen werden und deswegen ist es einfach sehr wichtig, dass wir ja, da im Austausch halt eben auch sind und halt eben auch Feedback bekommen.
Jetzt müsst ihr nochmal natürlich über den 9. Juni sprechen. Wie läuft es da ab an dem Wahltag? Also wenn ich jetzt zur Wahlurne gehe, ich weiß, dass bei der Europawahl nur ein Kreuz gemacht werden muss.
Genau. Eigentlich ist die einfachste Wahl von allen. Du hast eine Stimme und hast sehr viele Parteien in Deutschland, von denen man, ja, die man wählen kann, aber halt eben nur eine. Und dann setzt sich daraus dann am Schluss das Parlament zusammen. Wir wählen in Deutschland 96 Abgeordnete. Bei uns in Deutschland können bei der Wahl Menschen ab 16 wählen. Und wir haben auch die Möglichkeit, oder es haben auch Menschen die Möglichkeit zu wählen, die Staatsbürger sind aus einem anderen EU-Staat. Das heißt, wenn du aus Dänemark kommst, einen dänischen Pass hast und keinen deutschen oder einen französischen und keinen deutschen, dann kannst du trotzdem in Deutschland wählen. Mhm. In den meisten Ländern ist es so, dass du dich entscheiden kannst, also du kannst auch in dem anderen Land wählen, also als Däne in Dänemark oder so. Du musst dich entscheiden, aber du hast auch das Recht, hier zu wählen.
Okay, jetzt steht Rasmus Andresen nicht auf dem Wahlzettel drauf, obwohl du überall auf den Plakaten zu sehen bist. Wann hast du es denn geschafft? Also wann bist du da so wieder nach Brüssel?
Also bei mir ist es wahrscheinlich so, dass so knapp 12% für die Grünen bundesweit reichen, damit ich reingewählt werde. Ich bin auf Listenplatz 12 der Grünen Liste. Wir haben eine Liste, die bundesweit funktioniert und da habe ich den 12. Platz und in Deutschland ist es so, dass man ungefähr 1% pro Platz braucht, das heißt bei mir sind es dann ungefähr 12.
Okay, jetzt haben wir zum Abschluss nochmal der Sendung so ein paar Entweder-Oder-Fragen an dich.
Das ist ja Politiker immer schwierig, oder?
Das ist immer schwierig, ne?
Ja. So, haben die anderen das geschafft, die zu beantworten?
Größtenteils schon, ja.
Größtenteils, okay.
Das sind auch einfache, also ich gebe mir solltest Mühe. Du hinkriegen.
Okay.
Wurst oder Käse?
Käse.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Jetzt könnte schon schwieriger werden. Nord- oder Ostsee?
Ostsee.
Weil du die Ostsee kennst,
weil ich,
ne?
Flensburger, ja, bin. Ich kenne auch die Nordsee, soweit ist sie nicht. Ich habe auch nichts gegen die Nordsee, aber ich bin Flensburger, also Ostsee, ganz klar.
Jeans oder Jogginghose?
Jeans.
Okay. Fischbrötchen oder frischer Spargel?
Fischbrötchen, ganz klar.
Ist das so? Machst du keinen Spargel?
Ich mag Fischbrötchen sehr gerne. Gibt's auch in Flensburg ganz gut.
Typische Politiker-Antwort.
Am Hafen gibt's auch sehr lecker Fischbrötchen.
Bestimmt auch Spargel.
Flensburg. Ja, aber für Fischbrötchen ist da eine Bude ganz bekannt.
Okay. Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Fährst du viel Fahrrad?
Ich fahre viel Fahrrad, nicht nach Brüssel, aber wenn ich hier bin, schon.
Mach mal, dann sagst du bestimmt für eine Schlagzeile
das
oder so.
Das macht ein Kollege tatsächlich von mir, von den Liberalen aus Dänemark, der macht das immer einmal im Jahr und das finde ich total super. Und der ist Landwirt aus dem Südteil von Dänemark, also sogar aus unserer Grenzregion. Ja. Ich habe den neulich auch mal bei einer Veranstaltung besucht und der macht das immer einmal im Jahr. Und wir haben schon überlegt, wenn wir beide wiedergewählt werden, dass wir das dann mal zusammen machen. Aber jetzt ist erstmal Wahlkampf. Mal schauen, frag mich beim nächsten Mal, ob es geklappt hat.
Hat bestimmt was, ja. Postkarte oder Handyfoto?
Handyfoto. Also ich mache auf jeden Fall mehr Handyfotos, als dass ich Postkarten verschicke. Ich gehöre aber auch zu den altmodischen Menschen, die noch Postkarten verschicken.
Naja, ich finde die auch immer eigentlich ganz schön, ne? Wenn du in den Briefkasten guckst oder so und hast mal keine Rechnung, sondern eine Postkarte.
Ja, absolut. Ich bekomme super gerne Postkarten. Ich verschicke sie auch, allerdings nicht so oft wie Handyfotos.
Okay. Hund oder Katze?
Katze.
Hast du Haustiere?
Nö. Ich habe es auch nur gesagt, weil ich was sagen musste und nicht Nein sagen wollte. Nein, ich habe keine Haustiere und ich habe auch nichts gegen Haustiere, aber ich finde, wenn, dann Katzen auf jeden Fall sympathischer als Hunde. Ich hatte als Kind früher Angst vor Hunden und wahrscheinlich hat das auch so ein bisschen meine Antwort geprägt.
Wahrscheinlich. Samstag oder Sonntag?
Sonntag.
Aber hat man als Politiker überhaupt Wochenende?
Wenn, dann am Sonntag.
Ist das so?
Ja, ist so.
Okay.
Also ich habe Sonntag eher mal Zeit, Sachen zu machen, zum Sport zu gehen, entweder selbst Sport zu machen oder zum Handball oder so. Und auch vielleicht auch nicht frei zu haben, aber dann Sachen aufzuarbeiten oder nachzulesen. Aber wenn du einfach ein bisschen Zeit hast, Sachen zu bearbeiten oder zu lesen und dabei im Café sitzt und Kaffee trinkst oder so, dann ist das ja auch schon entspannter, als von einem Termin zum nächsten zu hetzen.
Definitiv. Sommer oder Winter?
Sommer.
Sommer. Dann hast du Glück, der kommt gleich.
Ja, ist auch für den Wahlkampf ganz gut, weil man merkt, dass die Motivation steigt und auch die Leute freundlicher sind, wenn man sie anspricht.
Zumindest wenn die Sonne scheint. Genau.
Ja, absolut. Ja.
Ja.
Aber das ist das, was ich mit Sommer verbinde.
Sehr gut. Ja, wir sind tatsächlich jetzt am Ende angekommen der Sendung. Ich bedanke mich bei dir, dass du hier warst.
Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut.
Ich wünsche dir viel Erfolg in der nächsten Zeit auf jeden Fall und ach, schauen wir mal, ob du dann wieder nach Brüssel kehren darfst.
Ich gebe alles dafür. Vielen Dank.
Und wir hören jetzt nochmal zum Abschluss einen Song, der passt zum Ende. Final Song von, ich glaube, Mö wird sie ausgesprochen. Ne? Ja. Ist, glaube ich, aus dem Norwegischen oder irgendwie so wahrscheinlich.
Ja, genau. Ist eine skandinavische Sängerin, Künstlerin und gehört zu meiner Pop-Leidenschaft und eine weitere starke Frau neben Beyoncé, mit der wir ja begonnen haben in der Sendung.
Genau.
Von daher freue ich mich jetzt auch nochmal auf den Song.
Ja, dann hören wir den jetzt. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Simon Ladewig.